Heute geht es um Weisheit, meine Damen und Herren. Haben Sie den Begriff im Fernsehen schon mal gehört? Oder in der Politik? Warum eigentlich nicht? Schönen guten Abend bei Skobel. Um Ihnen gleich Ihre allerschlimmsten Befürchtungen zu nehmen, nein, es geht nicht um reine Philosophie. Nein, es wird auch nicht die ganze Zeit theoretisch und abstrakt. Und es geht auch nicht um Esoterik. Sondern eher, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick merkwürdig klingt, um Probleme wie die Bankenkrise oder Erwartungen wie die, dass Geld oder der Lebenspartner uns retten und erlösen können. Bei all diesen Themen geht es indirekt auch um Glück. Und Glück hat einiges mit Weisheit zu tun. Sie werden im Laufe der Sendung noch erfahren, dass man Weisheit tatsächlich kultivieren und in gewisser Weise auch trainieren kann. Weisheit hat mit fundamentalen Fragen des Lebens zu tun, die eben nicht nur durch Geldverdienen zu beantworten sind oder durch den Hinweis, eine gute Psychotherapie reiche auch aus, was uns ja in der westlich-abendländischen Gesellschaft eher nahegelegt wird. Nein, Weisheit ist mehr. In der heutigen Sendung stellen wir zunächst die Frage, wo und warum uns Weisheit fehlt. Dann wollen wir wissen, was zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kulturen unter Weisheit verstanden wurde. Anschließend wenden wir uns der Frage zu, wie wir Weisheit trainieren und uns in Weisheit üben können. Und es geht um die Frage, ob es wie in Auroville möglich ist, Weisheit in ein gesellschaftliches Modell zu übertragen. Mit dem Weisheitsbegriff verhält es sich ähnlich wie mit dem Begriff der Intelligenz. Er ist schillernd, hat sich mit der Geschichte verändert und ist interessanterweise in den letzten Jahren zunehmend Gegenstand der Forschung geworden. Zusammen mit meinen Gästen heute möchte ich Ihnen zeigen, dass man über Weisheit tatsächlich einiges sehr klar sagen kann, aber nur, wenn man interdisziplinär zusammenarbeitet. Ich begrüße sehr herzlich Ursula Staudinger. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Vizepräsidentin der Jakobs-University Bremen. Dort arbeitet sie als Psychologin am Zentrum für lebenslanges Lernen und institutionelle Entwicklung. Sie ist von Seiten der Psychologie eine der weltweit führenden Weisheitsexpertinnen. Dann begrüße ich den Neurowissenschaftler Wolf Singer. Guten Abend.
Guten Abend.
Vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main, der sich seit einigen Jahren befasst mit den Veränderungen, die mit tiefer Meditation einhergehen. Und Meditation ist ja einer der Königswege zur Weisheit. Und ich begrüße Muho Nölke. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Einer der nur drei Nicht-Japaner und einziger Deutscher, der Abt eines japanischen Zen-Klosters ist. Beginnen wir mit einer sehr praktischen Frage. Wir alle leben, ob wir wollen oder nicht, in einer sehr schnellen, hektischen, widersprüchlichen Zeit. Die Finanzkrise beispielsweise hat gerade gezeigt, wie irrational die scheinbare Logik, die Vernunft der Banker im Grunde war. Und sie hat auch gezeigt, wie wenig weise und rücksichtslos faktisch gehandelt wird. Die Frage ist, ließe sich all das ändern? Falls ja, wo wäre überhaupt ein Ansatzpunkt für Weisheit in einer Welt, die allein den Begriff schon meist für Humbug hält? Vor allem, was zeichnet weise Menschen aus?
Die Finanzkrise hält die Welt in ihrem Bann. Alle sind ratlos und wissen nicht, ob wir das tiefste Tal erst noch durchschreiten werden. Es wächst das Gefühl, dass etwas grundsätzlich falsch läuft. Ist die DAX-Kurve ein Minitekel? Warnt sie vor tiefgreifenden Konstruktionsfehlern unserer Gesellschaft? Offensichtlich sind viele Fehler gemacht worden. Es fehlte an Informationen und an Vorsicht. Und vielleicht fehlte bei den Entscheidungen, die in den Chefetagen gefällt wurden, auch eine sehr altmodische Tugend. Weisheit. Weisheit nicht als lebensferne Versenkung, sondern als Auseinandersetzung mit der Komplexität des Hier und Jetzt. Der Philosoph Peter Sloterdijk glaubt, dass angesichts der bevorstehenden Krisen und Herausforderungen Weisheit einen neuen Stellenwert bekommen muss.
Also unsere Hoffnung besteht darin, dass es eine Form gibt, und das ist vielleicht das Abenteuer des Lernens im 21. Jahrhundert, dass man Dinge, die früher der Weisheit zugeschrieben worden sind, also eigentlich der betrachtenden Vernunft, auf die Seite der Klugheit, das heißt der handelnden Vernunft, übertragen werden können. Ich glaube, die einzige Chance der Menschheit besteht nicht darin, weiser zu werden, sondern dass die Klugheit die Weisheit nachahmt.
Die Politik lässt sich regelmäßig von den sogenannten Wirtschaftsweisen beraten. Das sind allerdings gar keine echten Weisen, sondern hochqualifizierte Fachleute. An echter Weisheit verspürten Politiker bislang keinen Bedarf. Woran erkennt man Weisheit überhaupt?
Weisheit entsteht, wenn Menschen aus den Extremen in die Mitte zurückkommen. Und die Rückkehr in die Mitte oder in die Normalität, was immer das heißen mag, aus dem Äußersten erzeugt eine besondere Form der Vernunft oder auch der Vernünftigkeit, die sich als Weisheit mitteilt. Und es ist eigentlich mehr eine Stimmung und eine Strahlung als ein positives Wissen.
In allen Kulturen gab es eine Tradition der Weisheitslehren, nicht nur der Vernünftigkeit. Immer wurde nach Weisheit gesucht und es wurden Menschen als Weise verehrt. Doch das waren Gesellschaften, die nicht wie wir das junge, dynamische, fortschrittliche verehrten, sondern das Erfahrungswissen der Alten.
Das 20. Jahrhundert hat eine Revolution des Juvenilismus mit sich gebracht und hat daher alle Formen von Weisheitsverhalten, die mit dem Alter zu tun haben, tendenziell entwertet. Nur in dem Maß, wie wir aus dem Juvenilismus erwachen, bekommt der Archetypus des Weisen wieder eine Chance.
Der letzte Prüfstein für die Weisheit ist der Umgang mit der eigenen Sterblichkeit. Von all den Widersprüchen, mit denen wir in unserem Leben fertig werden müssen, ist das der größte. Doch auch sonst erfahren wir immer wieder, dass nichts so bleibt, wie es war und nichts so ist, wie es scheint. Beziehungen, die einmal stabil waren, lösen sich auf. Deswegen ist es für jeden wichtig, etwas Weisheit zu lernen. Als Fähigkeit, mit leidvollen Veränderungen umzugehen.
Der weise Mensch ist derjenige, der ein ganzes Curriculum an Enttäuschungen durchlaufen hat. Denn nur der maximal enttäuschte Mensch weiß, was standhält und weiß, wie der Mechanismus funktioniert, aus dem heraus Menschen sich Illusionen machen. Und daher gehört Weisheit mit den langen Wegen der Erfahrung zusammen. Und die sind bekanntlich gekrümmt und führen einmal sozusagen um das ganze Seiende herum, einschließlich der eigenen Illusion. Und der Weise wäre demnach eigentlich der Mensch, der sich selbst von hinten gesehen hat. Etwas, was wir üblicherweise nicht können.
Doch wie sieht unsere Gesellschaft von hinten aus? Zerstören die Spiele der Wirtschaft nicht das Leben von Millionen von Menschen? Wir brauchen mehr Weisheit, als Einzelne und als Gemeinschaft.
Frau Staudinger, Sie sind Psychologin und haben mit dem verstorbenen Paul Baltes Weisheit untersucht. Nun galt ja Weisheit lange Zeit, gerade auch für Psychologen, im Grunde genommen sowas wie Geist, irgendwas, was man nicht untersuchen kann. Gab es für Sie so eine Art Initialzündung, sich damit zu beschäftigen, wissenschaftlich?
Ja, für mich persönlich war der Auslöser meine Diplomarbeit. Ich habe mich da beschäftigt mit Lebensgeschichten, Biografien, Lebensrückblick, wie Menschen versuchen, aus ihrem gelebten und ungelebten Leben Sinn zu finden. Und ich glaube, für Paul Baltes war einer der Auslöser die Potenziale des Alters. Am Anfang unserer Forschungen hatten wir durchaus die Hoffnung zu finden, dass das eine der wenigen Eigenschaften sein könnte, die automatisch mit dem Alter zunehmen.
Das hat ja Peter Sloterdijk eben gesagt im Film auch, dass wir Weisheit entwertet haben, weil wir das Alter entwertet haben. Nun weiß ich ja von Ihrer Forschung und auch von der von Paul Baltes, dass das so eigentlich nicht stimmt.
Nein, das wäre natürlich sehr schön, wenn es ausreichen würde, alt zu werden, um weise zu werden. In unseren Untersuchungen können wir das nicht finden. Im Verlaufe des Erwachsenenalters bleibt unser Niveau an weisheitsbezogenen Leistungen, Einsichtsfähigkeit eigentlich erhalten, es sei denn, es kommen spezielle Dinge noch mit hinzu, wie zum Beispiel gehäuft kritische Lebensereignisse, Anleitungen der Auseinandersetzung mit diesen Lebensereignissen, eine Offenheit für neue Erfahrungen und so weiter.
Also was zunimmt im Laufe des Alters, das kann man glaube ich ja schon sagen, ist, dass man mehr soziale Interaktion hat, also insofern sozusagen ein bisschen besser weiß, wie man miteinander umgeht, platt gesagt.
Genau, das ist der andere ganz spannende Befund, dass es automatisch mit dem Älterwerden so ist, dass wir sozial eingepasster werden. Man könnte auch sagen, sozial kompetenter werden. Wir werden verlässlicher, umgänglicher und auch emotional stabiler. All dies jedoch würde jetzt in unserer Definition nicht ausreichen, zu sagen, wir werden weiser.
Was ist denn für Sie Weisheit?
Weisheit, Sie sagten es auch in Ihrer Anmoderation, ist höchste Einsichtsfähigkeit in die grundlegenden Fragen des Lebens, die bestimmt sind durch die existenziellen Bestimmungsstücke der menschlichen Spezies. Vulnerabilität, Sexualität, Endlichkeit, dass wir soziale Wesen sind. Es sind Dilemmatas, die es zu lösen gilt. Und wir haben in unseren Forschungen auch immer hohen Wert darauf gelegt, diese Zuspitzung sehr ernst zu nehmen, damit dieser Begriff Weisheit nicht inflationär benutzt wird.
Und er ist ja auch nicht dasselbe, das klang im Film ja auch an, er ist ja auch nicht dasselbe wie Klugheit.
Nein, es ist überhaupt nicht dasselbe wie Klugheit. Die Klugheit ist orientiert auf das Mundäne, auf das alltägliche Leben, das kluge Verhalten. Ich würde nicht ganz der Unterscheidung zustimmen, die Sloterdijk vorgestellt hat. Ich würde den Unterschied zwischen Weisheit und Klugheit darin sehen, dass die Klugheit sich auf alltägliche Zusammenhänge beziehen kann, wohingegen die Weisheit, diese Einsichtsfähigkeit, sich auf ganz spezifische Dilemmas der menschlichen Existenz bezieht. Insofern würde ich auch nur eingeschränkt sagen, dass ich den Begriff der Weisheit auf den Umgang mit der gegenwärtigen Finanzkrise anwenden würde.
Sie haben, das fand ich total spannend, ja, dieses Berliner Weisheitsmodell entwickelt. Da könnte man jetzt viel drüber reden. Sie haben ja auch herausgefunden, dass so, sagen wir mal, Pi mal Daumen, so mit dem 30. Lebensjahr unsere grundsätzlichen Weisheitsskills im Grunde genommen da sind. Aber was macht denn jetzt nun einen weisen Menschen aus? Und vor allen Dingen, ist das auch in allen Kulturen ähnlich?
Ja, also das Spannende, was wir gefunden haben bei unseren Untersuchungen mit Jugendlichen, wir haben begonnen mit etwa 12, 13 Jahren. Ab dort konnten wir unsere Untersuchungsweise anwenden, dass während zwischen 12 und 25 es wie man den Eindruck hat, wir sind wie ein Schwamm, die alles aufsaugt, was wir um uns herum wahrnehmen an Lebenseinsichten, an darum, wie man mit schwierigen Lebensproblemen umgeht. Und dann, so würde ich jetzt mal unsere Befunde interpretieren, ein Niveau erreicht haben, das es uns im Prinzip erlaubt, zufrieden durchs Leben zu gehen und im Durchschnitt gut damit ausgestattet zu sein. Damit man über dieses Niveau hinauskommt, müssen eine ganze Reihe von Dingen zusammenkommen. Als allererstes der Wunsch, der Wille, die Motivation, mehr erfahren zu wollen darüber, wie das Leben funktioniert, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir endlich sind, wo wir herkommen und so weiter. Und wenn diese Motivation fehlt, ist man nicht gewappnet, sich dem Weg auszusetzen, der dann notwendig ist, den Weisheitsweg weiterzugehen, der eben nicht nur mit angenehmen Aspekten zu tun hat, sondern auch darin besteht, sich unliebsamen Wahrheiten über sich selbst zu stellen.
Aber also mit Widersprüchen zum Beispiel klarzukommen.
Unbedingt mit Widersprüchen, aber eben auch gerade mit negativen Emotionen, mit negativen Zuständen. Und wir haben normalerweise, was auch sehr funktional ist, wir wissen aus der Psychologie, dass der Mensch sehr gut darin ist, die negativen Emotionen wegzuregulieren und wieder in einen Zustand des positiven Fühlens zurückzugelangen, der Zufriedenheit. Die Glücksforschung, die Zufriedenheitsforschung erzählt uns das sehr nachhaltig. Das ist der Feind der Weisheit in dieser simplen Art und Weise. Der Weisheitsweg würde darin bestehen, dass ich die negative Emotion zulassen kann, mich mit ihr beschäftigen kann, sie dastehen lassen kann und trotzdem auch wieder zurückgehen kann zum Positiven. An mir, an der Welt, an den anderen Menschen. Also nicht verzweifle an dem Negativen, was uns auch manchmal umgibt, es aber auch nicht wegdränge. Und da sehen wir schon, dass es ein sehr hoher Anspruch ist, der da eigentlich gestellt wird, der nicht automatisch kommen kann.
Muss man trainieren?
Man muss es trainieren. Ich denke, man braucht manchmal auch Hilfe. Es ist wichtig, Mentoren zu haben, Hilfestellungen zu haben. Das können Bücher sein, das können andere Menschen sein. Und ich glaube, man braucht eine besondere Grundeinstellung der emotionalen Verarbeitung auch. Und da ist man noch am Anfang darüber besser, also ist besser zu verstehen, wie man in solche Formen der emotionalen Verarbeitung kommen kann, die dazu angetan sind, das Negative negativ sein zu lassen.
Danke, wir reden gleich weiter. Bleiben Sie ruhig da stehen bei mir. Philosophen sind wörtlich übersetzt ja Freunde, Liebhaber der Weisheit. Wenn Sie das historische Wörterbuch der Philosophie mal aufschlagen, um zu erfahren, was Philosophen so machen und was Philosophie ist, dann werden Sie feststellen, dass darüber nicht nur größte Uneinigkeit herrscht, sondern der Eintrag über Philosophie auch noch der umfangreichste des gesamten 13-bändigen Werkes ist. Und noch eins werden Sie feststellen, wenn Sie den Begriff der Weisheit aufschlagen, dass er zu verschiedenen Zeiten in Abhängigkeit von seiner kulturellen, weltanschaulichen oder religiösen Einbildung jeweils höchst unterschiedlich verstanden wurde. Und doch gibt es so ein paar Grundstrukturen, die deutlich machen oder die deutlich werden, wenn man sich mit den verschiedenen Theorien über das befasst, was Weisheit ist oder sein sollte. Herr Singer, Sie haben sich ja in letzter Zeit häufiger mit solchen weisen Menschen getroffen. Also Sie haben ja zum Beispiel mit dem französischen Molekularbiologen und tibetischen Mönch Mathieu Ricard zusammen ein Buch geschrieben. Man kann Weisheit nicht neurowissenschaftlich erfassen, das ist klar. Das ist Quatsch, das zu versuchen. Aber man kann sich mit dem Weg der Meditation zum Beispiel beschäftigen. Und was für Veränderungen finden denn statt, wenn ich meditiere?
Es gibt da zuerst Untersuchungen, bei denen Mathieu Ricard auch eine der Versuchspersonen war. Und man findet, dass Hirnwellen auftreten, die auch bei ganz normalen Verrichtungen auftreten, wenn man seine Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes lenkt. Die treten in diesen meditativen Zuständen über zentralen Hirnregionen auf. Also dort, wo sie normalerweise nicht zu finden sind, wenn man seine Aufmerksamkeit auf irgendwas Visuelles lenkt, dann hat man diese Wellen über den Sehrindenarealen. Dort erzeugen offenbar die meditierenden Mönche oder jeder Meditierende ein Fokus von Aufmerksamkeit, der sich auf hirninterne Prozesse selbst richtet. Ist also ein Vorgang, der ein hohes Maß an kognitiver Kontrolle erfordert. Ist also ganz was anderes, als sich im autogenen Training
zu entspannen
oder ruhig zu sein. Und man versucht sich offenbar Hirnzustände gegenwärtig zu machen, sie bewusst werden zu lassen. Und zwar den Zustand des Bewusstseins an sich, wobei man eine Leinwand öffnet, auf der sich normalerweise die Inhalte des Bewusstseins tummeln. In dem Fall möchte man aber nur die Leinwand haben oder wie Mathieu das immer dargestellt hat, die gläserne Kristallschale, in der sich die Welt spiegelt. Nur möchte ich sie rein haben. Ich möchte dort nicht Schmutz auf der Oberfläche haben. Und in dem Fall wäre der Schmutz, wären die kommenden Gedanken, mit denen man ständig befasst ist, die man wiederkäut. Das alles soll
losgelassen
werden, sodass dieser reine Spiegel übrig bleibt. Und in ihm erst würde sich die Welt so reflektieren, wie sie tatsächlich ist.
Und die Leute, die viel meditieren und viel heißt ja, sagen wir mal, 30.000, 40.000 Stunden im Leben meditiert haben, die können das ja wirklich innerhalb von Bruchteilen von, na, sagen wir mal vorsichtig, Minuten.
Mathieu sagt, dass er diese Zustände nahezu bewusst aus- und einschalten kann und sie dann über sehr lange Zeit halten. Und man empfindet, wenn man die sehr erfahrenen Meditierenden mit psychophysischen Methoden untersucht, also zum Beispiel untersucht Aufmerksamkeitsmechanismen, Wahrnehmungsphänomene, dass sie in der Tat in der Lage sind, ihre Aufmerksamkeit in hohem Maße zu fokussieren und das besser können als der Durchschnitt der Versuchspersonen.
Können Sie was darüber sagen, was das vielleicht für Auswirkungen hat auf den, ich sage jetzt mal, ganzen Menschen? Weil wir sind ja nicht nur Gehirn, wir interagieren ja mit unserem Körper und sozial und so weiter.
Ja, man kultiviert natürlich auch, ich habe das ja selbst auch mal ausprobiert, man kultiviert auch das Gewahrsein seines eigenen Körpers, indem man sich auf Körpervorgänge konzentriert, auf Atmung, auf Herzschläge, auf die Körperhaltung, die ja sehr diszipliniert ist dabei. Und auf diese Weise versucht, nicht nur dieses rationale, durchgeistigte Wesen zu sein, das denkt und sich nicht spürt, sondern man versucht, eins zu werden in seinem Körper, ohne aber konkrete Gedanken fassen zu müssen.
Inhalte zu haben.
Ja.
Jetzt spielt ja zumindest also in den buddhistischen Traditionen die Erfahrung der Erleuchtung oder sagen wir mal die Erfahrung des Erwachens eine große Rolle, die in verschiedenen Texten verschieden umschrieben wird. Die hat mit dieser Erfahrung der Einheit zu tun. Das heißt, Gegensätze sind miteinander versöhnt.
Ja, ja.
Haben Sie aus Ihrer Sicht, also neurowissenschaftlich, da eine Erklärung für?
Also ich habe da meine ganz eigene Anschauung, die ich gewonnen habe aus der Unterhaltung mit Mathieu Ricard, in Verbindung mit den neurobiologischen Befunden, die man erhoben hat. Es ist ja so, dass das Gehirn wissen muss, wann es eine Lösung hat. Das Gehirn arbeitet ständig, sucht nach Lösungen und manchmal hat es eine. Und dann ist dieses Gefühl mit Wohlbefinden verbunden. Man weiß auch, wie verlässlich diese Lösung ist. Man freut sich und das ist der Grund, warum wir Probleme lösen wollen. Und das Leben besteht daraus.
Klar.
Und die Evolution hat uns mit Belohnungsmechanismen ausgestattet, die uns belohnen dafür, dass wir Lösungen suchen. Ich habe die Vermutung, dass in der Meditation, und dafür sprechen die elektrischen Signaturen, die man da messen kann, Hirnzustände erzeugt werden, die einer Lösung äquivalent sind, ohne dass man dazu irgendwelche Inhalte hineinfüllen muss oder vorher ein Problem lösen, sondern man simuliert dem Belohnungssystem in einem Zustand, als ob man ein Resultat hätte. In dieser reinen Schale des Bewusstseins ist ein Lösungszustand simuliert. Und nun können Sie beliebige Inhalte da reinfüllen, dann passt alles zu allem.
Dürfte ich auch sagen, nicht nur simuliert, sondern das Gehirn schafft es, einen Zustand, ich sag mal, so einen Rahmen zu schaffen, der tatsächlich auch real existiert. Der ist nicht simuliert, sondern der ist tatsächlich da. Das
ist der reale Rahmen einer Lösung.
Okay, der allgemeinstmögliche sozusagen.
Der allgemeinstmögliche Rahmen einer Lösung. Und in den können Sie nun Inhalte bringen, die naturgemäß dann alle zusammenpassen müssen. Und ich glaube, dass dadurch auch das Gefühl entsteht, das oft berichtet wird, alles stimmt. Und ich bin eins mit allem. Es gibt keine Widersprüche, keine Trennungen, keine Kategorisierung. Und ich glaube, dass das ein unglaublich angenehmes Gefühl sein muss, was vermutlich auch der Grund ist, warum man es fertigbringt, 8, 10, 12 Stunden am Tag zu sitzen vor einer weißen Wand und nur zu sein.
Und die Beine schmerzen. Danke. Bevor ich mich jetzt gleich mit Muhu Nölke über das unterhalte, was Weisheit und Erleuchtung aus der Innensicht ausmachen, und diese Innensicht ist ja nicht unbedingt identisch mit dem objektivierenden Blick von außen, mit der Perspektive des Beobachters, möchte ich Ihnen kurz zeigen, wo und wie Muhu Nölke in Japan in seinem Kloster an Taiji lebt. Das Kloster liegt nordwestlich von Kyoto, nördlich von Kobe, auf einem vor allem im Winter nur schwer oder gar nicht mehr zugänglichen Hochplateau, weshalb an Taiji sich im Sommer wie im Winter autark versorgen muss.
Letztlich muss man da schon bereit sein, durch die Hölle zu gehen. Oder um es ganz extrem auszudrücken, man muss bereit sein zu sterben auf dem Kissen. Wenn man da wirklich durch will und das richtig machen möchte, man kann sich natürlich immer irgendwie herumdrücken. Aber wenn man wirklich durch will, dann muss man sagen, okay, dann ich bleib hier sitzen auf dem Kissen, auch wenn es mich mein Leben kostet.
Muhu, ehemals Olaf Nölke, ist Zen-Meister. Bis zu 15 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, widmet er sich dem Sa-Zen. Es ist die Bezeichnung für die Sitzmeditation im Zen-Buddhismus und der Weg zur Erleuchtung. Den Namen Muhu, der so viel heißt wie offen für alle Richtungen sein, wählte Nölke, als er vor 15 Jahren als buddhistischer Mönch in Japan ordinierte.
Ich hatte allerdings schon als Kind mich immer gefragt, warum lebt man überhaupt? Ne? Was für einen Sinn hat das? Ne? Wenn ich sowieso sterben muss, warum versuchen alle Leute, möglichst lang zu leben und bis dahin möglichst viel Geld anzusammeln und einen guten Job zu bekommen?
Fragen, die der frühe Tod seiner Mutter auslöst. Als Jugendlicher lernt er die Meditation kennen. Eine Erfahrung, die wegweisend für sein späteres Leben wird.
Als ich diese Entdeckung gemacht habe, ne, zuerst die Entdeckung meines Körpers, da war mir schnell klar, dass das die eine Sache ist, die ich für mein ganzes Leben machen wollte. Und da Zen oder Sazen historisch über Japan in den Westen gekommen ist, war mein Auge dann auf Japan gerichtet.
Mittlerweile ist Nölke der Abt des Klosters von Antaiji. Doch auch sein Mönchsleben folgt dem Motto: Ein Tag ohne Arbeit ist ein Tag ohne Essen. Für den Zen-Meister bedeutet das Pflügen, Mähen, Ernten, egal bei welchem Wetter. Er muss sich und seine Familie ernähren. Der Abt von Antaiji hat nämlich Frau und Kinder. Zen-Mönche unterliegen nicht dem Zölibat. Doch für das Familienleben bleibt kaum Zeit. Meditation geht vor. Denn der Abt Muho steht anderen Menschen bei der Suche nach Erleuchtung und Erkenntnis bei.
Ich glaube, dass es andere Wege zur Erleuchtung gibt als Zazen. Aber für mich ist Zazen die einfachste und reinste Art, diese Antwort zu geben. Deshalb bin ich selber nach Antaiji gekommen, deshalb biete ich jetzt als Abt anderen Leuten an, denselben Weg zu gehen. Aber ich behaupte nicht, dass das der einzige Weg ist. Und ich weiß noch nicht mal, ob es der einfachste Weg ist für jeden.
Muho Nölke, was war für Sie der Hauptgrund, überhaupt Zen-Meister zu werden?
Seit meiner Begegnung mit Zazen, als ich 16 war, hatte ich immer den Wunsch, das zu tun, möglichst lebenslang zu tun. Und als natürliches Resultat hat es sich dann so ergeben, dass ich Abt eines Zen-Klosters in Japan wurde.
Obwohl wir eben gehört haben, das Meditieren selber ist ja über lange Phasen durchaus schmerzhaft und oft auch langweilig.
Ja, in meinem Fall war es die Frage nach Sinn im Leben, die mich getrieben hat. Und wenn ich keinen Sinn finde, dann warum überhaupt leben? Das heißt, Schmerzen, selbst Schmerzen, bei denen ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht bringt mich das um, die konnten mich nicht abschrecken.
Was ist für Sie Weisheit?
Weisheit, um eine Metapher aus dem Zen zu verwenden, ist so, wie wenn man einen Ozean betrachtet. Gewöhnlich steht man an einem Punkt an der Küste und sieht nur einen Teil des Ozeans. Weisheit versucht, den ganzen Ozean zu erfassen. Und nicht nur aus der Perspektive des Meeresspiegels, sondern Weisheit muss auch verstehen, dass aus der Perspektive eines Fisches dieser Ozean wie ein Palast wirkt. Und vom Mond aus betrachtet ist der Ozean ein Teil einer blauen Perle beispielsweise.
Das heißt, ich kann Dinge sehr unterschiedlich wahrnehmen. Ich kann unterschiedliche Perspektiven wahrnehmen, aber ich erkenne auch in allem, wie soll ich das sagen, so einen Grundton oder eine Gemeinsamkeit, eine Einheit?
Was wichtig ist, glaube ich, ist, dass die Realität nicht einfach schon da ist und wir sehen die so, sondern dass wir die Realität auf die Weise, wie wir sie betrachten, erst erschaffen und dass es ganz verschiedene Weisen gibt, auf diese Realität zu blicken. Im Klosteralltag erkläre ich das manchmal den neu dazugekommenen, so wie mir das auch erklärt wurde, als ich vor 20 Jahren daher kam, dass das als Noviz im Kloster ist, so als würde man in einem Sushi-Restaurant lernen, Sushi-Meister zu werden. Was da passiert, ist, dass einem tatsächlich am Anfang nur gesagt wird, du stehst ja so Spüle und wäschst Teller. Und das geht dann für Tage und Wochen und Monate, manchmal für ein ganzes Jahr so. Und dann überraschenderweise, eines Tages wird einem gesagt, heute machst du die Sushi, du bist der Koch. Und bis dahin wird einem nichts beigebracht. Was also erwartet wird, ist, dass während man die Teller wäscht, auch gleichzeitig mit den Augen und Ohren, mit allen Sinnen am Tresen ist, an der Theke, wo der Koch aktiv ist, dass man auch die Reaktion der Gäste beobachtet, dass man sein Bewusstsein ausweitet auf das ganze Restaurant. Oft wird Zen so verstanden, missverstanden, dass es nur darum geht, sich auf einen ganz kleinen Aspekt zu konzentrieren und da ganz drin aufzugehen, zum Beispiel im Tellerwaschen. Aber dann wäre man eben nicht in der Lage, nach Wochen oder Monaten tatsächlich auch die Rolle des Kochs zu übernehmen. Das heißt, ein Assistent, der einfach nur in der Spüle wäre mit seinem Geist, der lebt in einer ganz anderen Realität, in einer kleineren Realität, als der Assistent, der in der Lage ist, seinen Geist auszuweiten. Und traurigerweise sind wir oft in unserem Leben noch nicht mal in der Spüle, wenn wir die Teller waschen, sondern ganz anders in Gedanken. Bei der Freundin oder bei der Arbeit oder auf Mallorca zum Beispiel.
Was bedeutet es, wenn man sich selbst ergründen will, so heißt es bei Dogen Zenji, einem berühmten Zen-Meister, sich selbst zu vergessen? Ja. Wir haben ja gerade eben von Ihnen gehört, nee, es kommt nicht nur darauf an, sich selbst zu vergessen, sondern im Gegenteil, also auch sozusagen rechts und links zu gucken und zu hören und sehr viel wahrzunehmen.
Ja. Wenn die Konzentration auf ein sogenanntes Selbst gerichtet ist, dann sieht man eben das nicht, was vor Augen ist. Man muss sich erstmal selbst vergessen, die illusionäre Idee eines Ichs, das sehr wichtig ist, vergessen und eins werden mit dem, was man tut, sei es Teller waschen, sei es Arbeit, sei es Freizeit. Und dann wird man in dieser Begegnung, in die man ganz aufgeht, sich selbst erst begegnen.
Illusionär heißt zu glauben, dass das Ich wirklich wie so ein fester Block ist, der irgendwie ständig, den man immer finden kann, sozusagen, ist ständig gleich.
So genau, ein Kern sozusagen. Mein Körper vergeht, aber das ist ein Kern, ein fester Kern, ein Subjekt, das die Welt betrachtet von einem festen Standpunkt aus.
Würden Sie denn sagen, Zen-Meditation ist Weisheitstraining?
Man könnte das sagen, dass wir versuchen in Zen eine umgreifende Sicht zu entwickeln, so wie der Assistent im Sushi-Laden. Allerdings, was oft missverstanden wird, ist, dass es im Zen nicht darum geht, einen Blick auf die Weisheit zu finden, sondern die Weisheit ist so wie der Mond, wie es in einem Haiku heißt, der die Kiefer bescheint. Und je heller der Mond ist, desto schwärzer, dunkler wird der Schatten der Kiefer. Was wir durch Weisheit erkennen, ist, wie schwarz dieser Schatten ist, wie tief unsere Illusion ist und wie diese Illusion strukturiert ist. Es ist keine Selbstbespiegelung, dass wir in der Weisheit uns selbst genießen und uns beglückwünschen dafür, wie hell der Mond doch jetzt endlich ist.
Vielen Dank. Wenn man über Weisheit hier bei uns in Deutschland spricht, wird man oft gefragt, ob Weisheit nicht doch etwas Esoterisches ist. Was bedeutet etwas, das uns sehr fern ist und irgendwie auch unbrauchbar für den Alltag? Tatsächlich ist Weisheit aber etwas sehr Konkretes, haben wir gerade eben auch gehört, und im Alltag Erfahrbares. Und Weisheit hat mit einem nachhaltigen Umgang mit unserer komplexen, vielschichtigen, daher auch sehr widersprüchlichen Welt zu tun. Weisheit hat, wie Ursula Staudinger sagte, mit einer tiefen Einsicht in grundlegende und schwierige Lebensdilemma zu tun. Warum man dann im Osten so viel von Weisheit höre und bei uns so wenig? Haben nur die im Osten solche Probleme? Natürlich ist es richtig festzuhalten, dass auch wir Weisheitstraditionen haben oder besser hatten. Der Unterschied ist nur, dass aus verschiedenen Gründen, vor allem in den buddhistischen Traditionen, die Weitergabe, die Kultivierung von Weisheit über mehr als 2500 Jahre hinweg ein zentrales Ziel war. Weisheit war Teil der Kultur und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Der Westen ist da skeptisch. Kann man Weisheit überhaupt lernen? Wir haben gerade eben gesehen, wie gerade Sie sitzen und wie krumm ich beispielsweise sitze und wir anderen zum Teil auch. Dennoch, zum Schluss haben wir gesehen, die Schulklasse. Kann man Weisheit tatsächlich kultivieren? Kann man Weisheit trainieren?
Ich glaube, man kann Aspekte von Einsichtsfähigkeit in schwierige Fragen des Lebens unterstützen in ihrer Entwicklung. Ob man das Gesamt dessen, was dann Weisheit ausmacht, trainieren kann, würde ich dahingestellt sein lassen. Wir haben sehr interessante Untersuchungen gemacht, die uns gezeigt haben, dass wir beispielsweise systematisch unterstützen können, wie wir andere Menschen mit einbeziehen, wenn es um die Lösung schwieriger Lebensprobleme geht. Also das über den eigenen Kopf hinauswachsen, weil die Komplexität so groß ist, dass sie nicht in einem Menschen alleine gelöst werden kann. Und da haben wir gefunden, dass man davon enorm profitieren kann. Und wir haben in einer anderen Untersuchung gefunden, dass wir unterstützen können den Perspektivenwechsel. Wir haben eine Art von Training entwickelt, die helfen soll, häufiger aus den eigenen Schuhen herauszutreten und sich in andere Schuhe hineinzubegeben, was ja ein zentrales Element der Weisheitsfähigkeit ist.
Könnte das nicht eine gute Psychoanalyse, ein gutes soziales, intaktes Umfeld auch leisten?
Ich hatte da mit dem Mathieu eine interessante Diskussion darüber, weil mir schien, dass in der Meditation just das Gegenteil von dem bewirkt werden soll, was die Psychoanalyse macht. In der Psychoanalyse versucht man, Gedanken festzuhalten, in die Tiefe zu gehen, assoziativ zu verknüpfen. Man ruminiert, man wiederkäut. Und das ist genau das, was in der Meditation verhindert werden soll. Also die östliche Weisheit besteht darin, Wahrheiten zu erfassen, eben gerade im nicht rationalen Durchdringen des Problems. Es ist also genau das Gegenteil. Mhm. Und ich frage mich, ob es eine Versöhnlichkeit zwischen diesen beiden Modellen geben kann.
Wir gucken alle auf Sie.
Ob es eine Versöhnung geben kann, das weiß ich nicht. Aber was Sie gerade ansprechen, ein wichtiger Punkt, der oft missverstanden ist, ist, dass was wir tun während des Meditierens zum großen Grade unbewusst ist. Dadurch, dass wir versuchen, eins zu sein mit einer Sache, stellen wir uns nicht gleichzeitig auf einen Punkt darüber, sondern Zen-Meditation bedeutet aufgehen, aufgehen in einer Sache. Nicht so sehr, was bei der Analyse der Fall ist, einen Schritt daneben zu tun und von der Seite her zu betrachten.
Aber das wäre ja genau das, was Wolf Singer eben sagte, also kein rationaler Vorgang.
Genau, genau.
Bei Ihnen lerne ich aber im Grunde genommen, besser rational zu sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe, oder?
Der Perspektivwechsel ist doch gerade auch das Einziehen einer Metaebene. Also das sich distanzieren von sich selbst und nicht das Einswerden mit sich selbst.
Also ich glaube, dass in der Weisheit genau der Brückenschlag zwischen dem Rationalen und dem Nicht-Rationalen, der Kontrolle und der Nicht-Kontrolle, der Nähe und der Distanz, der Autonomie und der Abhängigkeit, dass genau in der Überbrückung, in der Verbindung dieser grundlegenden Dialektiken des menschlichen Lebens die Weisheit besteht. Und von daher, ich bin mir auch nicht so gewiss, also es mag so sein, dass manche der Werkzeuge, die benutzt werden in der westlichen Kultur versus der östlichen Kultur, sehr unterschiedlich erscheinen. Und natürlich haben wir es hier jetzt auch mit einem Mönch zu tun, der natürlich eine sehr auf den Punkt gebrachte Praxis exerziert. Das ist ja nun nicht der Alltag der Mehrheit der Menschen in den asiatischen Kulturen. Insofern, ich würde schon denken, dass der Weisheitsweg letztlich zwischen den Kulturen dann auch sehr viele gemeinsame Elemente haben muss.
Könnte man sagen, dass es darum geht, aushalten zu können?
Ja.
Dass man also den großen Widerspruch des Lebens, dass alles daraufhin angelegt ist, dieses Leben für uns zu erhalten und gleichzeitig uns bewusst ist, dass gerade dieses nicht geht.
Ganz genau.
Ich meine, Sie haben ja angesprochen, dieses Thema der Mitte. Der Buddhismus ist sozusagen der Weg der Mitte. Es gibt ja eine Form des Buddhismus, die auch so heißt. Aristoteles spricht von der Mitte. Wenn man das jetzt mal überträgt wieder auf unsere Ausgangsfrage mit den Kindern und die Idee, dass man Weisheit tatsächlich kultivieren kann, dass wir nur einfach in unserer Kultur in der Regel keine Form mehr an die Hand bekommen, wie wir das überhaupt machen können. Was könnte man Kindern denn, und da meine ich natürlich irgendwie uns selber auch, was könnte man Kindern denn vermitteln? Wie könnte das gehen?
Also vielleicht noch mal einen Gedanken vorneweg geschickt. Natürlich kann jede Gesellschaft mehr Weisheit vertragen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Eine Gesellschaft der Weisen wäre, glaube ich, unerträglich.
Ja gut, das ist aber, glaube ich, so weit weg vom Schuss.
Also, nein, nur, oder? Ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig, weil ich glaube, über was Sie auch sprechen, ist, wir wollen uns ein paar Schritte weitergehen auf diesem Weg und anstatt ganz am Anfang stehen zu bleiben. Und dann wäre ich ganz bei Ihnen. Und okay. ich glaube, dann hat es mit sehr grundsätzlichen Dingen zu tun, die in der frühkindlichen Erziehung schon Teil sein können, zum Beispiel die Achtsamkeit. Ich glaube, die Achtsamkeit, sich klar zu sein, wo bin ich gerade, was tue ich, wie wirke ich auf andere, was machen die anderen, ist etwas, was sehr gerne und gerade in der westlichen Kultur, die stark funktionalistisch orientiert ist, auf Ergebnisse orientiert ist, verlernt wird.
Ja. Bei Ihnen habe ich dran gedacht, was wäre denn eigentlich mit Biofeedback, weil so wie Sie das beschrieben haben, also dass Mönche sozusagen lernen, ihre eigenen Gehirnzustände zu erkennen, das hat ja viel mit Biofeedback zu tun.
Das wäre natürlich der abendländische Abkürzungsweg zu meditativen Zuständen oder zu Zuständen der Innerlichkeit oder der Bedachtsamkeit. Wenn es klare Hirnkorrelate gäbe für diese Zustände, dann könnte man diese nach außen projizieren und versuchen, sie herzustellen, indem man versucht, irgendwelche Zeiger in eine bestimmte Richtung zu bringen. Das geht. Ob das dann auch immer... ob das dann immer auch wirklich diese Zustände sind oder ob man nicht irgendwas simuliert, um diese Zeigerausschläge hinzubekommen, das ist eine andere Frage.
Was würden Sie raten?
Ich säße wahrscheinlich nicht hier, wenn ich Meditation nicht an der Schule begegnet wäre, in einem Meditationskreis. Allerdings wäre ich jetzt skeptisch zu sagen, ja, wir sollten das an jeder Schule zum Pflichtprogramm machen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es muss der Wunsch von dem jeweiligen selbst ausgehen, wenn er zum Beispiel Meditation erlernen möchte oder Yoga oder autonomes Training oder seine sozialen Fähigkeiten verbessern möchte.
Aber es müsste ein Angebot da sein.
Es sollte ein Angebot.
Und das haben wir in der Regel nicht.
Da sein, ja. Allerdings, wir sollten und dürfen niemanden, glaube ich, zur Weisheit zwingen.
Nein, das wollen wir nicht.
Aber die Türen sollten natürlich offen sein. Die Frage ist, wer ist dazu in der Lage, Türen zu öffnen?
Okay. Im Jahr 1950 starb der indische Philosoph, Politiker und Yogi Sri Aurobindo. Er hinterließ als Erbe eine Idee vom Menschen, die er mit seiner Lehre vom integralen Yoga zu fassen versuchte. Integraler Yoga, das bedeutete für Aurobindo eine alle Lebensbereiche von der Politik über Sexualität umfassende Vollendung des Selbst. Für ihn ging es darum, Zitat, in die Wahrheit und Macht des Geistes hineinzuwachsen und durch das direkte Handeln ein rechtes Strombett zu werden, durch das er sich selbst ausdrücken kann, so Aurobindo. Am 28. Februar dieses Jahres wurde Auroville, übersetzt Stadt der Morgenröte, als einer der ältesten und größten spirituellen Gemeinschaften weltweit 40 Jahre alt. Die Stadt Auroville liegt in Südindien und versteht sich ausdrücklich auch als gesellschaftliches, politisches Versuchslabor, in dem die Grundlagen für das Zusammenleben und die Grundlagen für ein Leben in Weisheit erforscht werden. Ich bitte die schlechte Bildqualität des Beitrags, der direkt aus Indien kommt, zu entschuldigen.
Auroville, ein universelles Städteprojekt, wurde 1968 ins Leben gerufen. Ökologisches Bewusstsein und ein alternatives Bildungs- und Gesundheitswesen stellen die Grundlage für das Zusammenleben der Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern dar. Das Wahrzeichen von Auroville ist die goldene Erdkugel. Sie soll zum Ort der Weisheit, der Stille und Meditation werden. Das Ziel, ein anderes Leben. Eine Stadt von Weisheit und Einsicht geprägt. Ohne Polizei, ohne Gerichte oder Gefängnisse. Politische Entscheidungen werden basisdemokratisch getroffen. Die ersten Pioniere kamen vor 40 Jahren. Mit der Unterstützung der UNESCO und der indischen Regierung sowie Spenden aus vielen Ländern wurde Land gekauft, bebaut und mühevoll aus der Wüste gestampft. Die Französin Mira Alfassa gründete zusammen mit dem indischen Philosophen und Yogi Sri Aurobindo die Stadt Auroville. Gemeinsam legten sie die Bedingungen für das Zusammenleben fest. Aurobindo wollte damit seine spirituelle Weisheit lebbar machen. Der Traum war eine weise internationale Völkergemeinschaft. Die Stadt ist kein Hippie-Paradies für esoterische Aussteiger. Klare Regeln bestimmen den Alltag der ca. 2000 Einwohner. Wer in Auroville leben möchte, muss häufig seine Bleibe selbst errichten und finanzieren. Verlässt er die Stadt, geht sein Wohnraum an die Gemeinschaft über. Circa 70 Betriebe sichern das Überleben von Auroville. Die Angestellten erhalten einen Einheitslohn. Bildung, Gesundheit und Kultur werden aus dem Überschuss finanziert. Trotzdem ist die Gemeinschaft auf Steuern, Subventionen und Spenden angewiesen. Auroville kann ein kosmopolitisches Beispiel sein für eine globalisierte, von Kultur und Weisheit geprägte Welt. Doch kann die restliche Welt aus diesem Beispiel einen Nutzen ziehen? Und sind die Prinzipien Aurovilles auf unsere Gesellschaft übertragbar?
Gleich wie man zu Auroville steht, uns hat ja in der BBC unlängst zum Beispiel Vorwürfe gegeben, dass es zu sexuellem Missbrauch mit Kindern und Jugendlichen kam. Hinter der Idee von Auroville steht ja eine sehr alte abendländische Vorstellung auch, dass nämlich Weisheit zutiefst was mit Politik zu tun hat. Wie sehen Sie das? Könnte man aus einer Übung von Weisheit, gleich wie die jetzt sozusagen konfessionell aussieht, tatsächlich politisch besser handeln? Oder sind das wirklich zwei Ebenen, die erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun haben?
Ich glaube, dass die Weisheit letztlich von unten kommen muss und sich von unten durchsetzt nach oben. Ich glaube, es wäre illusionär zu fordern, wir wollen weise Politiker oder einen Rat von Weisen, der die Politiker beeinflusst, denn wer würde diesen Rat bestimmen? Wer würde diesen Rat dann wieder kontrollieren? Wenn sich der Rat sich selbst kontrolliert, dann wer weiß, was die Weisen mit uns machen.
Wir hoffen natürlich, dass sie zum weisen Ratschluss kommen.
Ja, aber wer kontrolliert das, wenn sie nicht umgeben sind von einem größeren Feld, von sozusagen Zellen, weisen Zellen, die sich unten bilden? Und die zusammenwirken auf die Politik. Es wäre schön, wenn der Anstoß auch von der Politik kommen könnte. Aber ich glaube, erst muss der Anstoß auf die Politik von außen, von kleineren Zellen erfolgen.
Frau Stadinger, wie sehen Sie das?
Ich würde in die gleiche Richtung argumentieren. Ich glaube, es schließt sich in gewisser Weise aus, dass Weisheit Macht ausübt. Ich glaube, Weisheit kann beraten, Weisheit kann angerufen werden. Und das würde man sich wünschen, dass an bestimmten Stellen in unseren modernen Gesellschaften häufiger der Wunsch nach der wahren Weisheit. Es gibt ja den Rat der Wirtschaftsweisen und viele Beratergremien.
Wobei da die Wirtschaftsweisen selber sagen würde, also wir sind nicht weise, sondern wir sind Experten.
Das ist genau mein Punkt. Also es gab die Verschiebung hin in die Expertise, in das Wissen, in die Vertiefung des Wissens.
Aber doch nicht in Richtung Weisheit.
Nein, genau.
Wo würde ich denn dann hingehen? Also angenommen, ich bin Politiker und ich sage, okay, irgendwie habe ich eure Sendung gesehen und ich verstehe, ja, mit der Weisheit, das wäre vielleicht gar nicht so falsch, wenn wir mehr in diese Richtung auch zumindest uns beraten lassen würden. Wo gehe ich da hin?
Ich habe von Frau Stadinger vorhin gelernt, dass man auch von einem System sagen kann, es sei weise. Mhm. Und ich würde vermuten, dass die weisen Lösungen, wenn man mal so rumdenkt, darin bestehen könnten, dass Systemarchitekturen sich entwickeln, entstehen, geschichtlich oft gar nicht geplant und architektonisch hergestellt als Blaupause, sondern emergent sich bewähren.
Wie das Gehirn.
Und sich auf diese Weise, weise gebärden, also stabil werden. Aber das braucht ganz bestimmte Architekturen, Verflechtungen, Kontrollmechanismen, die das System stabilisieren.
Also die der Wirtschaft sind es ja nicht. Also was wir am Anfang
die Finanzkrise zeigt jetzt gerade, dass wir die Architektur des Finanzsystems nicht weise gestaltet haben, weil es offenbar in hohem Maße katastrophenanfällig ist, also überkritische Zustände erreichen kann und dann kippt.
Wobei ja gerade immer behauptet wurde, also dadurch, dass wir nicht regulieren, also das amerikanische Paradigma war ja Deregulation, schaffen wir die Möglichkeit zur Selbstorganisation.
Es ist richtig, das nicht von oben nach unten strukturieren zu wollen, ist ohnehin viel zu komplex, als dass man das lenken könnte. Aber deregulieren heißt ja nicht, dass man nicht Ordnungsprinzipien einbaut, die die horizontalen Verflechtungen regulieren und dafür sorgen, dass nichts wirklich aus dem Ruder laufen kann.
Also ich finde es sehr spannend. Ich glaube genau, dass wir hier wieder so eine Mitte oder eine Dialektik haben zwischen freilaufen lassen und Regulation. Und es wird jetzt die Kunst, ich würde jetzt sagen nicht die Weisheit, sondern die Kunst, die Staatskunst wird darin bestehen, genau diesen Mittelweg zu finden. Und ich denke, dass man für die Regierenden selbst Elemente weisen Handelns und Urteilens sich daraus etwas abschauen kann. Aber ich glaube, selbst anzustreben, als Regierende weise zu sein, wäre für mich ein Widerspruch in sich.
Es sei denn, man definiert Weisheit als die Fähigkeit einzusehen, dass man erstens nicht wissen kann und zweitens, dass man irren kann. Dann würde nämlich nicht das Festhalten an Dogmen zu katastrophalen Trajektorien führen.
Ideologien.
Da bin ich froh, dass wir zu dem Punkt gekommen sind, weil dann gibt es nämlich doch noch eine Möglichkeit mit Weisheit und Politik. Und außerdem hat Weisheit ja, glaube ich, sehr viel damit zu tun, mit Komplexität umzugehen. Scheint mir jedenfalls. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Soweit für heute bei Skobel. Sie finden eine umfangreiche Literaturliste zum Thema auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel zusammen mit weiteren Hinweisen und Informationen zu meinen Gästen und zu den Filmen. Wenn Ihnen die Sendung hat klar machen können, dass Weisheit nichts mit Esoterik, aber alles mit einem gelungenen Leben und der Mitte zu tun hat und dass man Weisheit durchaus kultivieren, im gewissen Grad auch trainieren kann, würde mich das freuen. Dann könnte es nämlich losgehen mit der Übung, etwa an den Schulen. In diesem Sinn, schönen Abend. In der kommenden Sendung befassen wir uns im Rahmen unseres Dreisatzschwerpunktes Sprache mit dem Thema Verständigung. Dass Verständigung schwer ist, wissen Sie von sich selbst. Wir machen es Ihnen leichter. Bis dahin und tschüss.